ebenfalls eine sehr erfahrene Psychotherapeutin, psychologische Psychotherapeutin in Bonn tätig. Wir kennen uns auch jetzt einige Jahre. Und sie ist in der systemischen Therapie auch zu Hause, hat auch andere Therapierichtungen und auch in der Suchttherapie zu Hause. Ganz kurze Anekdote, ich werde manchmal in verschiedenen Zusammenhängen gefragt, ob ich Psychotherapeuten empfehlen kann. Ich empfehle natürlich alle sie, nicht? Alle. So ich sie kenne. Aber ich habe des Öfteren, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, gesagt, gehen Sie doch zu Frau Uhlemann, ja? Weil ich so denke, die könnte das vielleicht gut machen. So, das ist so mein Eindruck, so ein Gefühl. Das kann ich nicht beweisen. Ne? Also, wenn sie jetzt gleich vorträgt, können Sie mal überprüfen, ob das auch Ihre Meinung ist, ob Frau Uhlemann eine Person ist, die Sie Freunden, Bekannten oder wem auch immer gerne als Psychotherapeutin empfehlen würden. Wenn Sie anderer Meinung sind als ich, ist ja auch okay, aber ich will nur sagen, das ist so meine Meinung und das habe ich auch schon gemacht. Ja. Bitte sehr.
Ja. Hallo zusammen. Ich beschäftige mich schon sehr lange und immer wieder, eigentlich von Beginn meiner Tätigkeit, mit dem Thema Sucht in verschiedenen Facetten. Und heute insbesondere nochmal speziell auch mit Sehnsucht, die damit eine besondere Form der Sucht auch ist. Ich möchte beginnen mit einer Definition von Sehnsucht, nämlich das bedeutet sich sehnen, ein unstillbares Verlangen nach Personen, Sachen, Zuständen oder Zeitspannen zu haben. Und die Sehnsucht ist eben mit dem Gefühl verbunden, den Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen zu können. Gerade in der Krise besteht eben eine Sehnsucht nach Struktur und Eindeutigkeit, Geborgenheit und Sicherheit, ganz besonders mit dem gleichzeitigen auch unbewussten Wissen, was der Sehnsucht immanent ist, dass dies eben nicht, zumindest nicht dauerhaft zu erreichen ist. Ja, wie ist das bei Ihnen? Wie schätzen Sie Ihren Wunsch nach Eindeutigkeit ein? Für sich persönlich, beruflich, auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 10 eben ein hoher Wunsch nach Eindeutigkeit, Struktur oder auch Sicherheit bedeuten würde. Nehmen Sie sich einen kurzen Moment Zeit zur Selbstreflexion, mal zu überlegen. Und ich meine eben also auch bezogen auf die Zeitenwende oder die Corona-Situation, dass sich das vielleicht verändert hat auch, weil die Corona-Pandemie bei fast allen für Ängste und große Verunsicherung gesorgt hat. Und es gibt bald eine, oder für manche Menschen eine Zeiteinteilung, die man sozusagen vor der Pandemie und nach der Pandemie nennen kann. Ja. Also ich kann das für mich auch sagen und ich würde Sie auch da wieder fragen, glauben Sie, dass Ihre Einschätzung auf der Skala vor oder ohne die Pandemie eine andere gewesen wäre? Auch das ist sicher individuell oder ganz persönlich unterschiedlich. Ja, da gibt es natürlich auch Studien zu und im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums hat das Institut für Innovation und Technik Forschungsaktivitäten zu den Auswirkungen von Covid-19 auf den Substanzkonsum, die Entwicklung von Verhaltenssüchten sowie des Suchthilfesystems durchgeführt. Und da gibt es bestimmte Ergebnisse auch. Wir hatten das heute auch schon teilweise angesprochen und es gibt in meiner Literaturliste auch einen Link dazu. Da könnten Sie die ganze Studien sich anschauen. Ich habe jetzt natürlich so ein paar Ergebnisse einfach ganz kurz mal plakativ aufgeschrieben oder zusammengefasst. Und da zeigt sich eben, dass sich bestehende Probleme verstärkt haben. Und das ist ja auch etwas, was wir schon besprochen hatten, dass eben die Corona-Pandemie so ein Brennglas eigentlich ist für Dinge, die eigentlich schon sozusagen da waren. Rainer hat es, glaube ich, auch so ein bisschen beschrieben, es brodelt irgendwie, aber ist noch nicht so am Kochen. Und dadurch sind sehr viele Dinge einfach so hochgekocht und vielleicht auch über so einen bestimmten Punkt gekommen. Und das hat sich insbesondere verstärkt bei Menschen, die eben jetzt suchtmäßig schon vorher auch einen problematischen Konsum hatten und auch bei sozioökonomisch benachteiligten Personen. Erhebliche eben negative Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche wurden festgestellt. Das ist ja auch in den Medien auch schon lange immer wieder Thema, dass die psychischen Erkrankungen zugenommen haben. Auch insbesondere wurden hier erwähnt die Essstörungen, wo ich auch nochmal speziell drauf kommen möchte. Dass dadurch auch wichtige Strukturen weggefallen sind, nämlich Schule, Freizeitaktivitäten und so weiter, dass es eine erhöhte pathologische Mediennutzung gibt, gerade bei Jugendlichen, was wieder so ein bisschen korrespondiert mit unserem ersten Vortrag auch, ne? Und ein Anstieg der häuslichen Gewalt zu verzeichnen ist. Und gerade Suchtverhalten ist eben auch ein Verhalten, was in Krisensituationen zunimmt oder auch als Reaktion festzustellen ist. Ne? Wo wir auch selber persönlich in Krisensituationen oder bei Verlusten oder vielleicht eine Phase haben, wo wir verstärkt Suchtverhalten an den Tag legen. Ja, wir sprachen zu Beginn von Sehnsucht als einem unstillbaren Verlangen. Und aus meiner Sicht lässt sich Sucht demgegenüber als Versuch ansehen, diese Sehnsucht halt dauerhaft zu realisieren und zu beherrschen, nämlich Kontrolle darüber zu erhalten. Und wir kommen dann von einem unstillbaren Verlangen zu eindeutigen, in Anführungsstrichen, sich mehr und mehr verfestigenden Verhaltensmustern. Und das ist natürlich auch eine systemische Perspektive auf Suchtverhalten, ja. Und auf die Sucht als Symptom oder Problem oder ja. Als Symptom eigentlich. Ja, das Suchtverhalten aus systemischer Perspektive ist halt damit verbunden, dass Suchtmittel verfügbar sind, im Gegensatz zu Beziehungspartnern zum Beispiel, also oder Beziehungen. Da kann ich ja nie so sicher sein, bleibt die Person da, ist die verfügbar, wenn es mir nicht gut geht, steht die zu mir und so weiter. Suchtmittel sind da, sie sind verfügbar und sie sind zuverlässig verfügbar. Ja. Ich kann also, wenn ich ein Problem habe, den Alkohol nutzen. Ja, ich kann mich mit Essen beruhigen und belohnen. Ich kann mich mit der Zigarette beruhigen, zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung, in meinem Gefühl. Und wir können auch sagen, dass das Suchtmittel sozusagen als zuverlässiger Partner im Bezugssystem oder Beziehungssystem als Interaktionspartner eigentlich zur Verfügung steht. Und das ist für viele Menschen einfach, denen auch Sicherheit vermittelt, auch wenn das ein Paradox erscheint. Außerdem kann ich starke Belohnungseffekte emotionaler und auch funktionaler Art durch Suchtverhalten oder Suchtmittel erleben. Habe ich eben auch schon angesprochen, also ich kann mich beruhigen, belohnen damit, ich kann mich entspannen, ich kann cool sein, ja, bei anderen Jugendlichen und auch funktionaler Art zum Beispiel, da ist, finde ich, auch dieses Beispiel der Essstörung so, dass ich ja damit versuche, Kontrolle über meinen Körper und über meinen Körper zu erlangen. Und in dem Moment mich auch sehr stark fühle, in dem Moment, wo ich diese Kontrolle eben ausüben kann. Außerdem ist Ambivalenz besser auszuhalten, Stichwort Ablösung, ist auch immer ein Beispiel, was ich sehr gerne bringe, bei Jugendlichen, die also noch zu Hause sind und sozusagen das Gefühl haben, dass sie autonom agieren, wenn sie Suchtmittel konsumieren und gleichzeitig natürlich auch signalisieren, dass sie noch nicht sagen wir mal, in der Lage sind, selbstständig zu sein oder autonom zu leben, letztlich dann irgendwann vielleicht auf Hilfe angewiesen sind oder ihre Sachen nicht mehr auf der Reihe kriegen. Und so können sie aber gleichzeitig beides hinkriegen, so in der Ablösungsphase oder zumindest subjektiv. Also sie machen ihr Ding und sind gleichzeitig, müssen sie sich nicht trennen, sage ich jetzt mal so. Ne? Es entstehen also feste Verhaltensmuster, die oftmals unter Mitwirkung des Bezugssystems aufrechterhalten werden. Das heißt, man dreht sich um dieses Suchtmittel und um dieses Suchtverhalten, auch in der ganzen Familie. Das ist auch so ein bisschen was, was Anne angesprochen hat, also unsere systemische Sicht, dass also die Interaktion eine wichtige Rolle spielt und dadurch auch Symptome aufrechterhalten werden. Und insgesamt lässt sich eben die Vielfalt reduzieren. Da sprechen wir von Komplexitätsreduktion der Wirklichkeit auch. Auch da eben, indem ich mich auf dieses Suchtmittel oder Suchtverhalten fokussiere, drehe ich mich quasi nur noch darum. Und da werden bestimmte Entwicklungsaufgaben, die werden dann erstmal verschoben sozusagen. Oder können nicht wahrgenommen werden. Ja, wann wird das virulent? In der Pubertät, nämlich die Pubertät ist vergleichbar als Krise oder große Umbruchsphase im Leben zu sehen, die zu Verunsicherung führt. Was ist erlaubt, was nicht? Was ist möglich und was nicht? Was will ich persönlich? Und hier ist die Anforderung der Identitätsentwicklung an die Jugendlichen, die im Abgleich und Austausch mit der Peer Group stattfinden muss. Und dies wurde natürlich durch die Corona-Maßnahmen quasi erschwert oder so sozusagen unterbunden. Und da genau das, was ich auch schon angesprochen habe, gerade bei den Essstörungen, die sich ja auch verstärkt haben. Die Jugendlichen waren viel zu Hause und insofern auch hatten wenig Möglichkeiten, auch rauszugehen oder eben einen Abgleich zu haben, außer wahrscheinlich im Netz. Und da sind ja sehr, sehr hohe Standards, auch an Optik und an Leistung und so weiter, gesetzt. Und da findet die Fokussierung auf den Körper statt, über die Kontrolle des Essens, über Sport und oder eben auch bei der Bulimie, indem man eben das, was man isst, auch wieder erbricht und darüber auch eine Spannungsabfuhr hat, aber auch eben eine Kontrolle darüber erlangen möchte, wie viele Kalorien ich mir zuführe. Und dadurch kann ich eben die Komplexität der Anforderungen auf allen drei Ebenen, also nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern auch auf der interaktionellen Ebene, also im Bezugssystem wäre das dann, und aber auch auf der kontextuellen Ebene reduzieren. Weil auch da, sagen wir mal, die Kapazität einfach schon gar nicht mehr da ist, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und dann der Rückzug eben mehr und mehr in das Private auch stattfindet. Ja, demgegenüber ist meine These, wird der gesellschaftliche Kontext immer vielfältiger und mehrdeutiger und die Fähigkeit eben, das hatten wir auch schon so in der Diskussion gerade noch, mehrdeutige Situationen und widersprüchliche Handlungsweisen zu ertragen, ist gefordert. Das nennt man Ambiguitätstoleranz. Das heißt, ja, gerade in Zeiten der Verunsicherung, und die nehmen ja zu, Stichwort Zeitenwende, wir haben gefühlt ja eine Dauerkrise, zumindest seit der Corona-Situation, und auch natürlich die Migrationsfrage. Da ist ganz viel gefordert an Toleranz. Ja. und an ja, Widersprüche auch zu ertragen. Was bedeutet das therapeutisch? Ja, den Mut zur Verunsicherung zu haben, finde ich ganz wichtig. Den Mut zur Vielfalt und eben diese Unsicherheit auszuhalten, die auch in den therapeutischen Prozessen immer drin ist, für mich jedenfalls, indem ich ja eben gerade nicht weiß, wo läuft es drauf hinaus, was ist für mein Gegenüber wichtig und ja, wie wird der Weg sein, wird es so schnell gehen, also diese Unsicherheit auszuhalten, ja, man möchte schnell gesund werden, man möchte schnell wieder dies oder das machen können. Und da brauchen wir Vertrauen in den Prozess und auch in unsere Klientinnen und Klienten. Und nicht nur in die, sondern eigentlich auch in den Gesamtorganismus Leben. Denn wir brauchen diese Uneindeutigkeit und Unsicherheit, weil nur die Entwicklung ermöglicht. Also weil genau in diesen Krisensituationen wir uns entwickeln, genau wie in der Pubertät. Ja, in diesen Umbruchphasen müssen wir uns irgendwie neu orientieren und neu finden. Und wenn wir da irgendwo hängen bleiben, dann brauchen wir die Therapie, damit wir das erweitern und öffnen und diese Möglichkeit eben geben. Aber ohne Unsicherheit, glaube ich, wird man gar nicht sozusagen, ja, wird Entwicklung wahrscheinlich gar nicht stattfinden. Und wir verstehen eben die Symptome als Botschaften im Prozess und weniger als irgendwie kranke oder defizitäre Menschen. Ja, ich möchte gerne so ein Plädoyer für so Vertrauen auch in die Zukunft und Zuversicht vielleicht damit gerne enden. Ja, vielen Dank.